Willkommen zum BAG-Podcast.
Herzlich willkommen zu unserem BAG-Podcast mit der Ausgabe Nummer 3 ist es, glaube ich, mittlerweile. Heute haben wir ein neues spannendes Thema für euch, was sich um das Thema Boykott Katar dreht. Ich bin aber nicht alleine hier. Wir haben uns Gäste eingeladen. Mit mir vom Podcast-Team ist Antje dabei. Hallo, Antje.
Hallo.
Außerdem haben wir noch Dietrich Schulz-Marmeling mit dabei.
Hallo.
Und Patrick Jelen.
Hallo.
Antje, du hast eine erste Einstiegsfrage für uns vorbereitet.
Vorbereitet ist vielleicht zu viel, aber ich würde gerne von euch beiden wissen, von dir, Dietrich, und von dir, Patrick, wie ihr auf die Idee gekommen seid, diese Boykott-Katar-Kampagne ins Leben zu rufen, wer dabei war und ja, wie es überhaupt dazu kam.
Ja, ich muss vielleicht zurückgehen ins Jahr 2010, als diese Entscheidung getroffen wurde. Da haben wir alle erstmal mit einer gewissen Lethargie drauf reagiert. So nach dem Motto, steckt in der Logik drin, das musste ja so kommen, dass man eine WM mal an so ein Land vergibt, wo vielleicht nur die autokratischen Strukturen und das Geld den Aufschlag geben für den Austrager. Und diese Lethargie hat sich dann eigentlich über mehrere Jahre so hingezogen. Man hat sich nicht weiter mit dem Thema groß beschäftigt. Und dann trat vor einigen Monaten der Kollege Bernd Beier an mich an und hat gesagt, komm, eigentlich können wir es nicht so stehen lassen. Da ist doch in vielerlei Hinsicht eine rote Linie überschritten worden. Und lass uns mal so eine Initiative starten und uns erstmal mit einem Aufruf anfangen. Das haben wir dann gemacht. Wir haben diesen Aufruf geschrieben. Der ist dann noch von anderen Leuten noch ein bisschen verändert worden, die auch sehr frühzeitig einstiegen. Wir haben diese Internetseite geschaltet, die Homepage geschaltet, sind auf Facebook aktiv geworden. Aber vom Timing her sah es eigentlich so aus, dass wir erst im Herbst so richtig loslegen wollten. Wir haben gesagt, vorher macht es gar keinen Sinn. Wir haben die Pandemie gelähmt. Wir haben die Europameisterschaft, die noch ansteht. Da wird keiner irgendwie vorher über die ganze Geschichte diskutieren. Da macht es keinen Sinn, das Thema nochmal zu reaktivieren. Nun, dann ist es aber völlig anders gelaufen in den letzten Wochen, dass wir mehr oder weniger von außen überrollt wurden und naja, alles ein bisschen in einer Leichtathletik würde, was man vorhin nennt, einen Frühstart und man wird disqualifiziert. Bei uns ist es anders, wir dürfen weiterlaufen.
Okay. Wie kommt es, dass es jetzt so einen Frühstart gab? Also gab es da einen Anlass oder einen Ort, an dem ihr das öffentlich gemacht habt? Weil eine Seite, die man einfach nur ins Netz stellt, ist ja nicht automatisch gleich bekannt.
Na, da hast du recht, das lief auch erst relativ langsam an, aber wir haben uns gar keine Gedanken darüber gemacht. Und ich glaube, es gab zwei Anlässe. Das eine war die Teilnahme der Bayern an der Club-WM in Doha in Katar und das Theater, was dann auf dem Berliner Flughafen sich zutrug, wo sich Kalle Rummenigge bitterlich darüber beschwert hat, dass die Mannschaft da 6, 7 Stunden in dieser Luxus-Airline verbringen musste, weil das Nachtflugverbot nun mal auch für den deutschen Rekordmeister gilt. Das hat, glaube ich, vielen Leuten, gerade in dieser Situation der Pandemie und ein paar Tage vorher hatte die DFL ja ihren Taskforce-Bericht veröffentlicht, in dem auch Besserung gelobt wurde. Das hat vielen Leuten einfach noch deutlich gemacht, was für eine Blase sich der Fußball mittlerweile befindet, dass man nicht darüber diskutiert, wohin reist man eigentlich, soll man eigentlich dahin reisen zu dieser Club-WM, sondern über dieses Nachtflugverbot. Und das Zweite war sicherlich die Meldung des Guardians, bezüglich der auf den Baustellen, nicht nur auf den WM-Baustellen, muss man sagen, in Katar unbekommenen Leben, Arbeitern, was nochmal den Fokus gerichtet hat auf die brutalen Arbeitsbedingungen in Katar und auf die Menschenrechtssituation in Katar allgemein. Das betrifft ja jetzt nicht nur die Arbeiter auf den Baustellen, das betrifft auch Schwule und Lesben, das betrifft Frauen, das betrifft die Journalisten und so weiter.
Kann man jetzt schon sagen, wie viele Leute sich daran beteiligen an der Kampagne oder an eurem kleinen oder wie auch immer großen, keine Ahnung, Netzwerk, was ihr gebildet habt?
Es ist schwierig einzuschätzen. Ich glaube an Organisationen, also Fanzines, Fanorganisationen, zum Teil mittlerweile auch Sportvereine im geringeren Maße. liegen wir, glaube ich, bei 40 bis 50 mittlerweile. Einzelpersonen lässt sich ganz schwer einschätzen. Da trudelt jeden Tag etwas ein. Wir sind im Augenblick in einer Situation, Bernd Bayer hat das heute nochmal berichtet, dass wir uns wirklich ernsthaft darüber Gedanken machen müssen, auch jemanden einzustellen, um diese Kampagne zu koordinieren, weil wir das gar nicht mehr schaffen, weil das täglich bis zu 40, 50 Zuschriften gibt von Leuten, die auch Vorschläge machen, die fragen, was können wir machen, wie können wir da einsteigen, das müssen wir aber links erstmal selber entwickeln. Also es ist, es nimmt ein, ja, ordentlich an Tempo auf, aber genau lässt sich das nicht einschätzen. Man muss dazu auch sagen, es gibt, wir sind, ich sehe uns mehr so als ein Dienstleistungsbetrieb, der so die Sachen etwas zentralisiert und dann wieder Sachen rausgibt, die so als Ideen da kursieren. Es gibt aber, glaube ich, auch Initiativen außerhalb von uns, jetzt außerhalb von Boykott Katar, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber in eine ganz ähnliche Richtung abzielen wie wir.
Was ist denn die ähnliche Richtung? Also in welche Richtung wollt ihr gehen? Wer entscheidet das? Und ja, also beides. Also die beide Fragen würde ich gerne nochmal deutlicher stellen.
Ja, wir haben in unserem Aufruf ja deutlich gemacht, worum es geht, dass wir nicht mehr wollen, dass Weltturniere in dieser Weise vergeben werden an Ländern, in denen die Menschenrechte nicht geachtet werden, wo vielleicht die einzigen Kriterien dann sind, genau diese autokratische Struktur, die eine gute Organisation der WM verspricht und eben Länder, die auch über die finanziellen Ressourcen verfügen, ein solches Mega-Event abzuhalten. Also wir konstatieren auch so eine gewisse Seelenverwandtschaft dort zwischen den internationalen Sportfunktionären, diesen Autokraten, Diktatoren, weil beide lieben halt die Gigantomanie bei solchen Turnieren. Wir selber glauben nicht, dass, also ich bin nicht so optimistisch, dass ich glaube, dass die deutsche Nationalmannschaft, so denn sich qualifiziert, was sie wohl tun wird, nicht nach Katar fahren wird, aber sie sollte es dann mit einer klaren Message machen. Sie sollte begründen, warum sie dahin fährt. Sie sollte nicht die Menschenrechte auf dem Flug dorthin zu Hause lassen. Da erwarten wir schon ganz klare Statements dann vom DFB. Aber vor allem wollen wir das kritische Bewusstsein für die Entwicklung des Fußballs, für eine Entwicklung, die wir als negativ betrachten, wecken. Weil das stellen wir immer wieder fest bei Katar. Und ich glaube, das macht auch die aktuelle Konjunktur aus, dieser Forderung, dass für viele dort das ganze Übel, so will ich es mal nennen, im Fußball fokussiert. Die ganze negative Entwicklung, Kommerzialisierung, die Entfremdung von dem, in Anführungsstrichen, gemeinen Fan, die Entdemokratisierung des Fußballs, für viele, die haben einfach den Kaffee auf. Und das, glaube ich, macht so auch die für uns dann doch erstaunliche Popularität der Forderung auf, dass man sagt, komm, da ist eine rote Linie, die wird jetzt hier mal gezogen und darüber geht es nicht weiter.
Okay, aber Boykott, eure Kampagne heißt Boykott. Jetzt sagst du, jetzt gehst du eigentlich schon, bist du gerade schon ein Stück zurückgegangen und hast gesagt, naja, ich glaube nicht, dass die das machen. Ist dann das erstmal ein Diskussionsraum, in dem, also eine Forderung, die ihr sozusagen in den Raum gegeben habt und über die man dann diskutiert? Oder wie soll das sein?
Nein, also wir persönlich werden es boykottieren. Ne? Mhm. Also ich werde das Merchandising, gut, das haben wir noch nie besonders erwähnt bei WMs, boykottieren. Ich werde kein Public Viewing machen oder sowas. An mir wird die WM so ein bisschen schon vorbeigehen und wir hoffen, dass man die WM dann dazu nutzt, im Vorfeld einfach deutlich zu machen, nicht nur was in Katar los ist, sondern auch was die ganzen Fehlentwicklungen im Weltfußball sind. Und natürlich hoffe ich, dass es auch Länder gibt, die das boykottieren oder zumindest Fans gibt. Und da bin ich ganz optimistisch, die das boykottieren, dass sich das auch irgendwo niederschlägt, vielleicht in Einschaltquoten, in Protesten gegen diese WM etc. Bloß ich sehe die Machtverhältnisse und da habe ich eine realistische Einschätzung und will keine falschen Hoffnungen wecken. Aber ich glaube, dass mit dieser Boykottdrohung, je stärker die Boykottstimmung ist in Europa oder auch in anderen Teilen der Welt, desto größer die Chance vielleicht auch doch ein bisschen zumindest was zu verändern in dieser Region, weil sag mal, die NGOs oder von mir aus auch die Fußballverbände, die im Dialog, so nennen es die Fußballverbände ja, mit den Herrschenden in Katar sind, können dann immer darauf verweisen, liebe Leute, die Stimmung ist schlecht, die ist extrem schlecht und keiner von uns möchte gerne einen Boykott. Wir müssen irgendwo handeln.
Patrick, wie war das für dich einzusteigen? Wann bist du eingestiegen? Wann hast du von der Kampagne mitgekriegt oder von diesen Überlegungen? Wie ist das für dich gewesen?
Ich muss da selber gerade mal drüber nachdenken, wie das bei mir war und wann ich jetzt zu der Initiative gekommen bin. Ich hatte mich mit dem Thema schon länger beschäftigt, wollte auch eigentlich schon im letzten Jahr so Vorträge für unsere Szene in Düsseldorf organisieren. Das ist natürlich dann durch die Pandemie alles ins Wasser gefallen. Aber ich vermute mal, dass ich so im letzten Sommer dazu gekommen bin. Ich weiß nicht, Dietrich, wann ist eure Seite online? Kannst du das ungefähr
ja,
sagen?
Ich glaube, das war wohl, war letzten Sommer war das, glaube ich.
Ja. Ich vermute, dass das in dem Zeitraum war, ja.
Warum hast du dich dafür entschieden, dabei zu bleiben? Beim Dietrich kann ich mir das vorstellen. Der hat eine Geschichte, die einfach eine ist, also auch eine politische Geschichte im Fußball hat er. Und dann von daher ist es natürlich klar, dass, also das wundere ich mich nicht, dass er das sich dafür entschieden hat. Bei dir, wir kennen uns auch nicht, aber wie kommt es für dich, dass du dich entschieden hast, da irgendwie mitzumachen und auch jetzt dafür zu sprechen, hier bei uns?
Ja, also der Dietrich hat das ja schon gesagt, dass diese rote Linie da überschritten worden ist. Und ich glaube, das war ein Punkt, ich glaube 2010 habe ich das nicht realisiert. Das war für mich zu abstrakt, dass man da eine WM stattfinden lassen könnte. Ja gut, das wird jetzt da stattfinden. Und für mich ist das aber so ein bisschen so ein Aufhänger. Da ist jetzt eine Linie überschritten worden und wir müssen langsam anfangen, wirklich was zu machen. Es kann nicht so weitergehen, weil ich kann mir überhaupt nicht mehr ausmalen, was der nächste Schritt sein könnte, den der DFB und die FIFA sich ausdenken. Also es kann nicht mehr schlimmer werden, aber es kommt immer noch schlimmer. Ne, wir sehen es ja jetzt aktuell auch, was durch die Presse geht. Es kommen immer mehr Kleinigkeiten raus von irgendwelchen Leuten im DFB und von irgendwelchen Aktionen, die abgesprochen sind. Das ist so absurd geworden und meine Initiative basiert natürlich darauf, dass ich jetzt die Düsseldorfer Leute informiere über das Problem und dann einfach die ganze Geschichte mit anschubse, ne? Helfe, was ich da so und wie ich da unterstützen kann mit meinen Kräften.
Wie ist das für euch? Also ich stelle die Frage nochmal, mit wem habt ihr so weiter zu tun? Also außer, dass du so jetzt, Dietrich, du hast gesagt, 50 Fans, Vereine, Faninitiativen, Vereine. Trefft ihr euch digital? Trefft ihr euch face-to-face? Wie organisiert ihr das? Also 40 Mails am Tag sind natürlich auch viel, wenn man die alle ernsthaft beantworten will. Wie macht ihr das? Wie läuft das? Wie ist eure Struktur?
Ja, diese Struktur müssen wir uns allen noch geben, weil das war zunächst mal gewissermaßen Privatinitiative ja von Bernd Bayer und mir. Und wir treffen uns jetzt regelmäßig, da ist Patrick ja auch mal dabei, in einem Kreis von, ich glaube, 10, 15 Leuten, glaube es waren noch schon mal mehr, über Zoom, anders geht es ja momentan nicht. Das sind die Leute, die sagen, wir wollen da aktiv mitarbeiten, haben jetzt aber schon aber Anfragen auch von Leuten, die bis jetzt nicht dabei waren, unter anderem aus dem Bereich der Borussia Dortmund-Fans, dass sie auch an diesem Treffen teilhaben möchten. Und ich denke, wir müssen uns da irgendwann sicherlich eine richtige Struktur geben. Meine Idee ist, dass man so eine Art Koordinationskreis hat und dann gleichzeitig aber auch ein Plenum hat, ähnlich wie das bei Nie wieder ja auch der Fall war, die dann regelmäßig, im Augenblick geht es ja leider nur über Zoom, tagen, ja, und die weiteren Schritte absprechen. Aber dazu sind wir, wie gesagt, im Augenblick noch gar nicht gekommen. Uns ging es in der ersten Phase darum, wir müssen erstmal die Homepage füttern, da müssen wir demjenigen Kontakt aufnehmen, also gucken, wie können wir eigentlich diesen Aufruf publik machen. Da war ein Artikel von Martin Kraus damals in der Zeit sehr hilfreich bei. Ich glaube, die Taz war die erste Zeitung, die darüber öffentlich berichtete. Mittlerweile berichten ja mehr darüber. Das muss sich alles entwickeln. Aber ich finde auch eine Sache auch ganz wichtig, was Patrick eben auch angesprochen hat mit dem örtlichen Engagement. Ich glaube, dass so eine Initiative, die kann eigentlich nur mal als Dienstleistungsbetrieb funktionieren. Also die kann sagen, wir sammeln mal alles, was an Material da kommt. Wir stellen Referenten zur Verfügung. Wenn wir Ideen haben, dann gehen wir da unten weiter. Wir können, das ist eine sehr ernsthafte Überlegung, eigenes Merchandising entwickeln, auch zu diesem ganzen Thematik. Aber ihr entscheidet, was ihr vor Ort machen wollt und machen könnt. Beispielsweise die Schalke-Fans, die überlegen, ein Turnier zu machen, ein alternatives Fußballturnier zu machen, während der Zeit der WM. Das ist eine Möglichkeit. Andere überlegen, fragen uns an wegen Veranstaltungen. Können wir die mit Referenten bestellen? Es gibt ja auch nochmal die Idee, in München, das ist schon stattgefunden, Veranstaltungen zu machen mit betroffenen Arbeitern, also mit Arbeitsmigranten, die auf diesen Baustellen in Katar tätig wären, etc. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die findet an der Basis statt und die entscheiden auch Fanprojekte, Vereine und so weiter für sich selber. Und da finde ich es auch also nicht angebracht, dass wir da von vorne, von oben irgendwelche Angaben machen. Wir sind der Dienstleistungsbetrieb, wir haben was losgetreten und wir koordinieren das.
Mhm. Ja, da, ich kann das auch nur so sagen, ich denke, dass die Initiative einfach unterstützend wirkt, ne? Ideen halt gerade den Leuten mit auf den Weg gibt und da wird ja auch gerade ganz viel geboren. Also es ist ja wirklich jetzt... wir haben so eine Art Fieberkurve, die steil nach oben schießt. Allein ich bekomme, glaube ich, jeden Tag irgendwie 5 bis 6 E-Mails, die mit der Boykott Katar zusammenhängen und mir kann ich wissen, wie viele Bernd oder Dietrich bekommen. Also es ist einfach auch eine Lawine, die man auch erstmal ja beherrschen muss, weil es einfach so rasant angestiegen ist, dieses Thema. Ne? Mhm. Und ich denke, dass ganz, ganz viele Szenen im Hintergrund viele Sachen schon planen, wovon man auch gar nichts weiß. Ne? Die werden jetzt vielleicht immer mal wieder irgendwo aufpoppen. Und da ist noch lange nicht das Ende in Sicht. Ne? Ich glaube, dass das noch viel, viel massiver wird. Und dann ist ja der nächste Schritt, dass die Länder sich vereinigen. Ne? Das ist ja die nächste Version. Noch ist man so für sich in Deutschland und dann sucht man halt Kontakt zu den anderen Leuten. Und das geht alles nicht so schnell, weil wenn der Dietrich jetzt schon darüber nachdenkt, jemand einzustellen, der das koordiniert, dann kann man ja schon sehen, welches Ausmaß das genommen hat. Ne?
Also wir kriegen beispielsweise Anfragen, wann kommen die T-Shirts?
Okay.
Aber die haben wir noch gar nicht nachgedacht über die T-Shirts. Ne? also es ist wirklich so, die Reaktion hat uns absolut überrollt. Damit haben wir nicht gerechnet. Ich habe immer, Bernd war ja am Anfang so ein bisschen nervös, dachte, du, das fängst so langsam an. Da habe ich gesagt, komm, du, wart mal den Herbst ab. Es gibt so viele andere Themen. Ich habe das momentan auch gar nicht auf dem Schirm, die ganze Geschichte. Ab Herbst werde ich dich voll und ganz unterstützen. Naja, und dann kam es dermaßen auf uns zugerollt. Und vielleicht noch eins zu der Stimmung, in der wir momentan auch so ein bisschen baden. Der Spiegel hat ja diese Umfrage gebracht, wonach, ich weiß nicht, über 80% der Bevölkerung angeblich gegen die WM sind. Wobei das ja keine Umfrage unter Fußballfans war, wenn ich das richtig sehe. Also unter Fußballfans weiß ich nicht, ob das so deutlich ausfällt. Aber das zeigt ja einfach, was für eine Situation wir sind, dass wir einer Situation sind, wo der Fußball eine Reputation verliert aufgrund von solchen Sachen wie Katar, aber nicht nur. Da sind viele andere Sachen auch hinzugekommen. Und dass sie es in der Blase leben, dass es einfach nicht mehr akzeptiert wird, dass sich was verändern muss im Fußball. Und ich glaube, dass wir ja im gewissen Sinne Profiteure, so doof das klingen mag, von dieser Stimmung sind.
Ja, aber das ist doch super. Also das treibt uns doch an, ne? Weil das immer kleine Erfolge sind, umso mehr Berichte irgendwo medial auftauchen, sich Fernsehsendungen damit beschäftigen, auch in der Öffentlichkeit, dass jetzt zum Beispiel eine Nationalmannschaft sich mit dem Thema auseinandersetzt. Das sind ja Zeichen davon, dass man was bewirkt hat und dass es bei den Leuten ankommt. Und ich glaube, das wird noch viel massiver.
Ja, da, Patrick, da hast du recht. Ich bin jemand, der immer, wie soll ich sagen, ich bin es nicht gewohnt, aus einer Mehrheitsposition zu argumentieren, sondern ich liebe immer die Minderheit. Also ich sag mal, Ballbesitzfußball in der eigenen Spielhälfte und dann langsam so in der zweiten Halbzeit über die Mittellinie schreiten und mal ein paar Nadelstiche setzen. Und also mit diesen, ich musste mit bestimmten Sachen erstmal für mich klarkommen.
Interessant ist ja auch, was ich nochmal fragen wollte bei euch, habt ihr mitbekommen, ob es im europäischen Ausland oder auch anderen Ländern ähnliche Kampagnen gibt? Also gibt es da auch ein Netzwerk schon komplett zusammen, dass man sich da austauscht? Oder seid ihr momentan irgendwie eine Alleinstellung oder habt ihr ein Alleinstellungsmerkmal, was das angeht, das Thema?
Nein, Norwegen ist ja, ich glaube, das hat auch nochmal eine Sache Auftrieb gegeben. Das hatte ich eben noch vergessen, das ist vielleicht die dritte Sache. Dass in Norwegen zunächst ein Zweitligist, glaube ich, Tromsø war das, hoch oben im Norden, zum Boykott aufgerufen hat. Das war ein bisschen ungewöhnlich, dass sich mal ein Profiverein da in die vorderste Linie wagte. Und dann folgten ja weitere norwegische Clubs, unter anderem auch Rosenborg Trondheim, der sportlich bedeutendste Club im Lande, wo es die Mitgliederversammlung war, dann ich der Vorstand war, glaube ich, anderer Meinung, genauso wie der Verband war der vorsichtiger, aber die Mitgliederversammlung dafür entschieden hat Und also da gibt es auf jeden Fall Bewegung in Norwegen, und zwar nicht nur von den Fans, sondern offensichtlich eben auch von Vereinsseite her. Aus Dänemark haben wir Geschichten gehört, aus Niederlande wurde ja die Sache publik, unter anderem mit dieser Rasenfirma, die sagt, wir machen das nicht mehr in Katar, verlegen da nichts. Wir wissen, dass es zaghafte Versuche wohl in England gibt, aber wie Patrick schon sagte, das ist eine Sache, über die wir uns erstmal richtig Überblick verschaffen müssen, wo so eine internationale Vernetzung noch nicht stattgefunden hat. Also wir sind noch ganz konzentriert momentan auf das, was hier in diesem Lande passiert. Und ich glaube, so erste Punkte hat man eigentlich gewonnen, wenn man sich diese Aktion der Nationalmannschaft anschaut, die zwar in Kritik geriet, ich finde die Kritik so ein bisschen überzogen an dem Auftritt der Nationalmannschaft. Man muss ja sich auch fragen, hätten sie das eigentlich gemacht, wenn nicht vor dieser Boykottstimmung im Lande gewesen wäre? Ist es nicht so, dass da auch versucht wird, von Funktionären eine bestimmte Stimmung wieder einzufangen? Und wenn das so ist, dann hat das einen guten Grund, dann ist es eben halt diese Kampagne. Und dann soll man das vielleicht auch gar nicht nur negativ sehen, dass sich jetzt der Nationalspieler zu äußern, wenn auch nicht in der Form des Boykotts, das verlange ich auch gar nicht von ihnen, aber eben doch dieses Bekenntnis dort ablegen, dann ist das ganz sicherlich einfach auch auf die Diskussion, zu der wir auch beigetragen haben, zurückzuführen.
Also ich habe den Video gesehen, also diese von die Mannschaft und Making of, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Das war plötzlich so fannah und ja, fast schon Bannermalen Bild sozusagen. Ich meine, es ist schön, infantil. Wenn die nicht unbedingt, aber was ich daran interessant finde, ist, dass sie das ja offensichtlich zum ersten Mal gemacht haben in dem Making of. Habe ich zumindest den Eindruck gehabt, dass es eher so ein, wir nehmen mal zum ersten Mal eine Rolle in die Hand, eine Farbrolle in die Hand und malen mal was auf ein T-Shirt. Aber gut, wie fandet ihr das? Also ich meine, das ist eigentlich kein Statement. Das Making-of ist kein Statement. Wenn, dann ist irgendwie das Ding, diese Buchstaben in der richtigen Reihenfolge zu tragen, das Statement an sich. Warum man dann hinterher noch so ein Making-of macht, weiß ich nicht. Aber Patrick, du wolltest gerne was sagen.
Ich habe mal 3 Tage mit der Mannschaft gearbeitet für einen Fotojob und kenne die Strukturen, wie das da abläuft. Also da ist nichts spontan bei der deutschen Nationalmannschaft und beim DFB. Das ist alles sehr durchstrukturiert. Man sagt den Jungs, jetzt musst du das machen, jetzt ziehst du das Outfit an, jetzt gehst du darüber und dann hast du Training. Also da ist nichts. Ich glaube, dass die Spieler nicht mal selber denken, das ist vielleicht jetzt ein bisschen böse, oder denken dürfen, das ist vielleicht noch ein kleiner Unterschied. Aber das ist eine reine Image-Kampagne. Ne, natürlich sind die jetzt aufmerksam geworden und sagen, oh, wir müssen da was retten, weil sonst kriegen wir Probleme mit unseren Sponsoren, weil die sagen, hör mal, wie ist das denn? Wir haben ja sonst eine Einschaltquote von 15 Millionen, jetzt sind es nur noch 6. Das ist deren Problem. Also da, ich respektiere das, aber ich nehme es nicht ernst, was die machen.
Also ich würde so im Großen und Ganzen gebe ich Patrick da recht, und dann haben wir ein bisschen anders sehen. Ich meine, dieser Slogan dann Human Rights ist natürlich der minimalste Minimalkonsens, den man sich vorstellen kann. Das kann jeder unterschreiben. Da kann sich ein Uli Hoeneß auch anschließend bei RTL hinstellen und sagen, ja, ganz im Sinne des FC Bayern, deswegen reisen wir auch mal nach Katar. Genau deswegen. Mhm. Also man versucht es dann irgendwie einzufangen da. Aber ich sage immer, warum machen sie das? Und dann haben es jetzt ja vor, es haben ja die Norweger es vorgemacht, jetzt haben es die Niederländer auch gemacht und jetzt gab es ja nochmal eine neue Aktion von der Nationalmannschaft mit diesen umgedrehten Rückennummern dort vor dem Spiel in Rumänien. Und was die Spieler anbelangt, also ich gebe Patrick völlig recht, viele dieser Kampagnen, auch diese Antirassismus-Kampagne der UEFA und FIFA, du kannst es zum Teil nicht mal hören, weil das ist total aufgesetzt, und entscheidend ist ja, was passiert eigentlich konkret im Kampf gegen Rassismus. Also wann wird ein Spiel mal abgebrochen, wie werden funktionäre Spieler bestraft, wenn sie sich rassistisch äußern oder Zuschauer, daran musst du ja nicht messen. Nicht an diesen Image-Kampagnen, die Fußball als weltoffen darstellen sollen. Und diese Weltoffenheit hat ja auch einen kommerziellen Aspekt dabei. Was die Spieler anbelangt, ich glaube, da hat sich schon so ein bisschen was geändert. Ich glaube, da gibt es schon so ein paar Köpfe in der Mannschaft drin, wie Goretzka, von mir aus auch Kimmich, die über den Tellerrand hinwegdenken. Ich kritisiere sie gar nicht unbedingt dafür, also was natürlich zu bemängeln ist, dass sie eine ganz allgemeinen Slogan dort aussprechen ohne zu sagen, worauf sie sich eigentlich bezieht. Also ohne das die WM 2022 dabei zu nennen. Problematisch fand ich allerdings, dass nachher ein Joshua Kimmich sagt, naja, das hätte man, ist jetzt 10 Jahre zu spät, hätte man 2010 schon sagen müssen. Jetzt macht das keinen Sinn mehr. Er müsste umgekehrt die Frage stellen, warum hat man im Dezember 2010 eigentlich nicht, wo unser Verband auch dabei war, über Menschenrechte in Katar diskutiert bei der Entscheidung? Mhm. Warum hat das da keine Rolle gespielt? Mhm. Und was hat mein Verein FC Bayern München eigentlich dieser ganzen Angelegenheit getan? Also so rum müsste er eigentlich diskutieren.
Daran sieht man doch, dass sie sich da noch nicht wirklich mit auseinandergesetzt haben, mit der Problematik oder mit diesem Thema. Also
gut, die Frage, wenn er die Frage stellen würde, warum, dann müsste man ihm die beantworten. So alt ist er ja noch nicht. Der wird auch 2010 noch nicht in so eine Position gewesen sein, in der er das hätte irgendwie mitgestalten können. Also junge Fußballspieler sind da ja auch zum Teil wirklich, die leben ja tatsächlich in so einer Blase, wie du das auch beschrieben hast, Patrick. Das ist dann, je älter die werden, glaube ich, öffnen sich dann auch Welten. Manchmal habe ich zumindest das Gefühl und ich würde es ihnen auch gönnen. Genau, aber die Frage ist ja, wie kriegt man sozusagen einen Verband dazu und auch die Spieler dazu, sich in einer anderen Art und Weise zu positionieren, weil letztendlich, wenn man Boykott Katar glücklich oder erreichen will sozusagen, dann müsste ja der Verband das eigentlich sein, oder? Und die Spieler irgendwie in der Lage sein, auch das zu sagen. In die Richtung müsste es doch eigentlich auch ein Interesse von euch geben.
Ja, wir können es als Fans natürlich boykottieren, ne? Oder auch Journalisten können es in der Form boykottieren. Meine meisten Journalisten werden da hinfahren, die haben so eine Berichterstattungspflicht, dass sie aber nicht vergessen, über die problematischen Aspekte der ganzen Sache zu sprechen. Und am schönsten ist natürlich, wenn ein Verband sich klar da ausspricht. Und da möchte ich nochmal erinnern an die Geschichte damals mit Mesut Özil. Da hat der Verband von Mesut Özil ein Statement zur Person von Erdogan gefordert. Das war das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte des deutschen Fußballs, und die ist schon sehr lang, dass von einem Spieler ein politisches Statement verlangt wurde, wo man ansonsten immer sagt, Leute, wenn es um Politik geht, dann haltet bitte euren Mund. Das ist nicht euer Business. Und man hat in einer Präsidiumserklärung zur Grundlage des Mitwirkens der Nationalmannschaft Bekenntnis zu Menschenrechten, freie Meinungsäußerung, gegen Diskriminierung und so weiter, alles verlangt. Mhm. Das ist und zwar nicht nur das eigene Land betreffend, sondern es ging ja in dem Falle immer um Özil und Erdogan, sondern auch andere Länder weltweit. Wenn man das ernst nimmt, dann müsste es eigentlich ein klares Bekenntnis geben, dann müsste man entweder sagen, sorry, diese Bedingungen werden in dem Land, wo wir hinfahren, nicht erfüllt, deswegen fahren wir nicht dort nicht hin zu diesem Turnier. Wir wollen uns nicht an irgendeiner Imagepflege für Katar beteiligen. Oder man müsste zumindest ein ganz klares Statement als Mannschaft und als Verband abgeben, bevor man dahin fährt, was man von der Menschenrechtssituation in diesem Lande hält. Das, ich glaube, Letzteres kann man auf jeden Fall verlangen vom Verband und sollte man auch von ihm verlangen. Am schönsten wäre natürlich, er entscheidet, weil wenn der DFB entscheidet, dann würden andere sich natürlich auch überlegen, dass noch was anderes als in Norwegen das entscheiden würde. Man entscheidet, ich fahre da nicht hin, aus den und den Gründen. Mhm. Ich habe einen gewissen Wertekatalog, der kollidiert mit diesem Land und mit diesem Turnier. Da bin ich aber Realist, aber das andere, das sollte man schon versuchen zu erreichen. Und dann vielleicht auch das, was Keller sagt, ja, das nächste Mal, also DFB-Präsident Keller, das nächste Mal muss man vor so einem Turnier darüber diskutieren, muss klar sein, dass dann solche Entscheidungen gar nicht zugunsten solcher Länder fällen. Also das gehört auch zu Minimalsachen, die man erreichen muss, dass nie wieder so eine Entscheidung dieser Form getroffen wird.
Aber wo spielt man dann noch internationale Turniere?
Es gibt schon so ein paar Länder. Ich meine, wir sind uns alle darüber einig, dass nirgendwo die Menschenrechte optimal verwirklicht sind. Aber es gibt da, glaube ich, schon erhebliche Abstufungen. Wir sind ja nicht auf den Gedanken gekommen, in Brasilien oder Südafrika betreffend zu einem Boykott aufzurufen. Bei Südafrika haben wir kritisiert die Politik der FIFA gegen das Land. Wir haben das toll gefunden, dass erstmals in Afrika gespielt wurde. Bei Brasilien haben wir auch nicht das Land in dem Sinne kritisiert, sondern wir haben kritisiert, was die FIFA mit diesem Land anstellt. Und das waren schon noch mal, hatte schon nochmal eine andere Qualität als das, was wir jetzt in Katar da erleben.
Das finde ich gut. Das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil natürlich ist die Frage, warum macht man in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche oder entwickelt zu unterschiedlichen Ländern, in denen Turniere stattfinden, unterschiedliche Haltungen? Das hast du jetzt nochmal ganz gut auch zusammengefasst.
Also ich finde, dieses Thema ist unglaublich groß, unglaublich komplex und wir sind uns über die Gesamtheit des ganzen Themas, glaube ich, immer noch nicht ganz bewusst. Und wie du schon erzählt hattest, wir sind irgendwie noch am Anfang von dem Projekt. Ich selber lese mich auch tatsächlich auf der Seite gerade ein, kann sie echt nur jedem empfehlen, der sich informieren will. Dieses als Vermittlungsplattform, wie du es bezeichnet hattest, einfach auch mal zu nutzen, sich ein bisschen mehr zu informieren. Man kriegt immer viel mit von den allgemein bekannten Medien, aber da gibt es auch noch mal zusätzlich ein paar mehr Hintergründe. Das Logo, was man vielleicht bald auf gedruckten T-Shirts sehen wird, kann man dann auch schon mal sich vorher angucken und kann es dann auf der Straße identifizieren und sich gegebenenfalls auch solidarisieren, was das angeht. Und dann geht man halt lieber zusammen, wenn es wieder geht, auf den Weihnachtsmarkt und singt Weihnachtslieder und guckt sich keine Fußball-Weltmeisterschaft in Katar an, in den vollen Stadien. Das ist auch so ein interessantes Thema, aber ich glaube, es würde den Rahmen jetzt sprengen, dass die Stadien einfach viel größer von der Kapazität sind als in den Städten, wo sie einfach stehen. Also das ist für mich auch so verrückt. Ich meine, es gibt in manchen Fußballclubs auch schon dieses Phänomen, da kann man drüber streiten, aber das ist in Katar ja doch eher mehr gegeben, als dass es die Ausnahme ist. Ich denke, es wird nicht die letzte Folge von unserer Seite auch gewesen sein. Es gibt noch viel, viel, worüber wir gerne auch mit euch sprechen können oder auch nochmal weitere Gäste, denke ich mal, uns vorstellen können und weiterhin da in Austausch gehen. Von meiner Seite soll es dann erstmal gewesen sein. Ich weiß nicht, Patrick, hast du noch abschließende Worte?
Ja, zum Abschluss kann man vielleicht sagen, oder was ich mittlerweile so empfunden habe, umso mehr man mit den Leuten darüber redet, desto klarer oder desto komplexer wird das ganze Thema. Das merken wir allein schon jetzt hier in diesem Podcast. Das ist so komplex, das ist ja nicht nur Katar, sondern das geht ja viel weiter. Und da muss man viel reden, viel auch in den eigenen Kurven reden und da auf einen Nenner kommen, ne? Dass man irgendwie gemeinsam dafür oder beziehungsweise dagegen steht. Ne?
In diesem Sinne können wir nur noch mal auf die Homepage verweisen. Sie lautet boykott-katar.de. Wir setzen euch das auch noch mal als Link, je nachdem auf welcher Plattform wir sind, unten rein. Dann könnt ihr euch da direkt reinklicken und euch durchlesen. Und von dieser Stelle bedanke ich mich im Namen des ganzen BAG-Podcast-Teams bei euch, dass ihr hier euch so uns zur Verfügung gestellt habt und uns Rede und Antwort gestellt, beziehungsweise einfach mal uns euch vorgestellt habt.
Wir bedanken uns bei euch.
Vielen Dank.
Es war sehr nett, dass ihr uns eingeladen habt.
Ja, wir werden wieder voneinander hören, denke ich.
So ist das.
Alles klar.
Nee, in diesem Sinne, macht's gut und wir hoffen, ihr klickt euch wieder rein und hört uns beim nächsten Podcast wieder zu.
Okay. Ciao.
Tschüss.